Unsere Jahreslosung 2020. Das ist dieser Aufschrei, der eigentlich durch die ganze Welt geht und der durch die Gemeinde Jesu Christi geht. Wir wollen glauben, aber hilf unserem Unglauben. Uns fehlt die Kraft, uns fehlt der Glaube dazu, die Herausforderung unseres Lebens anzunehmen, daran festzuhalten, auch in Widerständen, dass du Gott lebst. Das ist der Schrei, der über diesem Jahr 2020 steht, vielleicht auch in deinem Leben. Und wir haben eben die Geschichte gehört, in der dieser Aufschrei erklingt. Und als ich diese Geschichte das erste Mal so ganz persönlich für mich selber las, da ist mir sind mir ein paar Worte besonders nahe gegangen. Und zwar sind es diese Worte: und sie konnten es nicht. Und sie konnten es nicht. Die Gemeinde Jesu, das ist ja eigentlich das Werk Gottes. Das sind ja eigentlich die Leute von Jesus, von denen man annehmen müsste, dass sie Glauben haben. Aber in dieser Geschichte wird ganz deutlich, dass selbst die Kirche Jesu Christi manchmal nicht genügend Glauben hat und nicht helfen können. Das ist die große Herausforderung, mit der wir es zu tun haben. Vor kurzem hatte ich einen Besuch zu machen bei einem sehr kranken Menschen. Und immer wenn das der Fall ist, dann bete ich vorher von ganzem Herzen darum, dass der Herr doch irgendetwas tut. Und ich weiß natürlich bei jedem solcher Besuche, dass es nicht immer Heilung geben kann. Und ich weiß, dass ein Gebet auch schon so eine Menge Trost vermitteln kann, dass man spricht. Und dass es gar nicht immer um das große Wunder geht, aber an diesem einen Tag, da habe ich wirklich gebetet: Herr, mach du heute eine Ausnahme. Handel du, wenn ich jetzt in diesen Raum trete. Ich möchte glauben, dass du das tun kannst. Und in dem Moment, wo ich mich darauf eingelassen habe, da überkam mich schon diese Angst. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich, dass ich zum Beispiel im Angesicht der Familie, die da vor mir steht, so eine Hoffnung wecken möchte, dass hier wirklich Veränderung und Rettung denkbar wäre? Wer bin ich eigentlich, dass ich in dieses Krankenzimmer trete, vielleicht auch vor den Schwestern und vor den Bettnachbarn und in dieser Art und Weise von der Möglichkeit der Rettung durch Jesus Christus spreche? Und das war dieser Moment, wo ich wieder meine ganze Ohnmacht spürte. Und dann habe ich es doch gemacht. Und ich habe von Jesus gesprochen. Und Gott wirkte auch, das habe ich gespürt. Das Gebet hatte eine Auswirkung und trotzdem haben meine Worte keine direkte Heilung bewirkt. Und für den Moment war ich richtig entmutigt, weil ich hatte irgendwie das Gefühl an diesem Tag, es könnte heute anders sein. Und ich war richtig entmutigt. Und mir war in dem Moment natürlich klar, dass es eben noch viel wichtiger ist, dass ein Mensch in eine Beziehung zu Jesus Christus hineinfindet, dass er glauben kann, als dass er geheilt wird. Es geht ja um unsere Ewigkeit. Und trotzdem in diesem Moment war ich zutiefst entmutigt. Und daran erinnerte ich mich bei diesen Worten. Und sie konnten es nicht. Ich könnte euch so viele Beispiele nennen. Da ist vielleicht ein Ehepaar, das kurz vor der Scheidung steht und sie suchen Hilfe und sie kommen in eine Gemeinde. Mit ihrer letzten Hoffnung haben sie sich aufgerafft und dann konnte man ihnen nicht helfen und sie gehen enttäuscht weg. Da ist eine Person, die mit emotionalen und psychischen Problemen zu kämpfen hat und denkt: Ihr seid meine letzte Hoffnung. Aber wieder geschieht nichts und auch die Christen können nicht helfen. Aber so ist es. Wir können das ja auch nicht. Wir als Gemeinde Jesu Christi, wir sind total ohnmächtig. Deswegen heute dieser Untertitel von Vollmacht und Ohnmacht der Gemeinde Jesu. Ohne dass Jesus nichts tun möchte, können wir überhaupt nichts tun. Und auch so ist es oft genug der Fall, dass Christen auch andere Menschen enttäuschen. Denn wir können die Welt nicht retten, das kann alleine Christus machen. Unsere Geschichte, die wir eben gehört haben, berichtet uns genau von dieser Ohnmacht. 2020 und wir stehen immer noch genauso da, wir können es nicht alleine. Und das ist die Geschichte von Markus 9, 14 bis 29. Wir erfahren zuerst etwas von der Ohnmacht der Jünger. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus war mit seiner Nummer 1, würden wir sagen, mit seinen Offizieren Nummer 1 bis 3, gemeinsam auf den Berg der Verklärung gegangen. Und da oben, da kann ich euch sagen, da war alles ganz anders. Da war alles voller Glanz und Herrlichkeit. Und da war zu sehen, dass Jesus der Herr ist über diese Welt und dass sein Reich existiert. Aber mit jedem Schritt kommen sie jetzt der Realität wieder näher. Und im Tal unten wartet eine Welt der Bedürftigkeit, voller Konflikte und voller Rückschläge. Und nun ist es interessant zu sehen, die anderen 9, die standen ja ohne ihre Leiter auf sich allein gestellt dort unten in der Welt. Und sie waren prompt überfordert mit der Situation, mit der sie konfrontiert waren. Ein Vater hatte seinen Sohn zu ihnen gebracht, damit sie ihm helfen. Und wie sie das genau versuchen, das wird gar nicht berichtet. Es wird nur klar, das ist komplett daneben gegangen. Es folgt ein öffentlicher Eklat. Sie geraten dann in ein Streitgespräch, vermutlich mit den Pharisäern, die den Jüngern was vorwerfen. Ich vermute Scharlatanerie. Was ihr hier macht, das funktioniert gar nicht. Und ihr stürzt damit die Menschen mit dieser hohen Erwartung und Hoffnung auch noch ins Unglück. Und nun war alles in Aufruhr. Die Jünger fragen sich, warum konnten wir das nicht? Warum ist hier nichts passiert? Der Vater dachte, jetzt bin ich schon wieder enttäuscht worden, sogar bei den Leuten von Jesus. Die Pharisäer fühlen sich bestätigt. Man muss so einen Unsinn verbieten lassen. Das geht nicht. Und das Volk dachte wahrscheinlich, da sieht man es mal wieder. Und das ist der Moment in diesem Chaos, als Jesus wiederkommt. Genau da, als die Sache aus dem Ruder zu laufen droht, kommt er wie immer genau richtig. Und er kommt mit der Vollmacht eines Mannes, der gerade direkt vor seinem Vater in der Gegenwart Gottes gestanden hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass er deswegen auch für den Moment so unwillig ist, als ihm dieser Vater erzählt, was passiert ist. Ich habe meinen Sohn gebracht und deine Jünger, die konnten ihm nicht helfen. Und Jesus wird zornig und er sagt, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, jetzt kriegen es die 9 aber wirklich dicke. Jetzt kriegen sie es aber wirklich dicke. Ist das gerecht? Aber bei mehrmaligem Lesen, da dachte ich dann, tja, eigentlich sind hier nicht nur die Jünger gemeint. Es gibt eine andere Übersetzung, ich meine die Elberfelder ist es. Da sagt Jesus das etwas anders. Er sagt, was seid ihr für eine ungläubige Generation? Das trifft es noch besser. Denn dies ist nicht nur die Geschichte von vollmachtslosen Jüngern, sondern Jesus hat es hier gleich mit 4 verschiedenen Arten totalen Unglaubens zu tun. Der Vater hatte seinen Glauben verloren, weil er so oft von Gott enttäuscht worden war. So oft. Und nun hatte er sich nochmal aufgerafft und wieder wurde er enttäuscht von den Leuten von Jesus. Die Jünger glaubten, die Kraft läge in ihnen. Schließlich hatten sie auch im Namen von Jesus schon mal Kranke geheilt. In Markus 6 wird uns das berichtet. Und sie dachten, das geht so im Vorbeilaufen, im Vorbeigehen. Und nun sind sie völlig entmutigt und verlieren allen Glauben, weil es nicht gelingt. Und die Pharisäer glaubten, so eine Kraft, die kann es überhaupt nicht geben. Und wenn es sie gibt, müssten die eigentlich wir haben. Also so läuft es hier nicht. Und das Volk glaubt ihr wie immer nur, was es sieht. Totaler, kompletter Unglaube. Damit ist Jesus konfrontiert. Ein Potpourri an Unglauben. Und ich glaube, das ist eigentlich hintergründig das größte Problem dieser Geschichte. Das ist nicht die Krankheit oder Besessenheit dieses armen kleinen Jungen, sondern es ist der Unglaube einer ganzen Generation, die in keinster Weise richtig und angemessen reagieren können auf die Verlorenheit eines Menschen. Und wenn Unglaube herrscht, übrigens auch in der Gemeinde, dann herrscht Ohnmacht. Wenn wir nicht mehr daran glauben, dass der Name Jesus und seine Macht etwas verändern kann, dann werden wir kampfunfähig, dann geben wir auf, dann resignieren wir und dann fallen wir alle übereinander her. Und das ist das Dramatische an diesem ersten Abschnitt der Geschichte. Das Böse behält seinen Platz und es gewinnt. Und von diesem Bösen erfahren wir jetzt. Den 9 Jüngern begegnet nämlich jetzt eine Kraft, dessen Vater, auch diese Kraft, hat einen Chef, das ist nämlich der Teufel. Und dieser Teufel erhebt Anspruch auf diese Welt. Und er schleicht schon die ganze Zeit, bis zum Kreuz übrigens, um Jesus Christus herum. Die ganze Zeit schleicht er um Jesus herum. Und er schleicht um die Jünger herum und er schleicht um die Leute herum in Israel und er schleicht um diesen kleinen Jungen herum und hält ihn unter Kontrolle, dass nichts Gutes in seinem Leben wachsen kann. Und das Dramatische ist, man hat den Eindruck, der Geist in dieser Geschichte, der ist eigentlich ziemlich gechillt. Was er fürchten würde, das wären Jesus-Jünger mit einem echten Glauben, die in der Autorität von Jesus auftreten, die Beter sind, die Standing haben, die sich nicht umwerfen lassen von ein bisschen Widerstand, sondern die angebunden sind an Jesus Christus. Aber die Neuen, auf die er hier trifft, die haben ihm, ich sag mal so, wahrscheinlich nicht besonders viel Angst eingejagt. Der Fall, mit dem es die Jünger hier zu tun haben, ist der Fall eines Jungen, der von frühester Kindheit an krank ist und auch unter einer dämonischen Belastung leidet. Der Vater bringt diesen Jungen zu den Jüngern und er erklärt ihnen, was los ist bei ihnen seit vielen Jahren zu Hause. Diese Kraft in dem Jungen wirft ihn zu Boden, wann er will. Er hat Schaum vom Mund. Er wird ganz starr. Und was der Vater Jesus hier berichtet, das ist vielen Auslegern natürlich sofort aufgefallen, das spiegelt ohne Frage den typischen Ablauf eines epileptischen Anfalls wider. Keine Frage. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, hier geht es um mehr. Diese Krankheit ist nicht allein medizinisch erklärbar, sondern dahinter wirkt eine dämonische Macht. Jesus hat das eine vom anderen, krank oder dämonisch besessen, ganz klar unterschieden. Und hier handelt es sich nicht nur um eine Krankheit, sondern wenn wir genau hinschauen, dann fällt uns auf, dass diese Kraft, die in diesem Jungen gegenwärtig ist in irgendeiner Weise, ihn dazu zwingt, dass er nicht sprechen kann. Das heißt, er lässt ihn nicht reden, er lässt ihn verstummen. Und das geht auch über Epilepsie hinaus. Er kontrolliert diesen kleinen Kerl vollkommen. Immer wenn der reden will, dann bricht das in ihm aus. Zuckung, Schaum vor dem Mund. Man hat das Gefühl, das Böse erstickt jede freie und fröhliche Lebensäußerung dieses Kindes. Mundtot gemacht für alles Gute im Leben. Als ich mir das so vor Augen führte, dachte ich, das ist nicht nur eine Geschichte von damals. Es gibt so viele stumme Geister im Leben heutiger Menschen, die eigentlich entmachtet werden müssen. Stummes Leid, wo das Böse Einfluss hat auf das Leben von Leuten. Und immer wenn sie anfangen wollen, rauszukommen, rauszutreten aus ihrer Verlorenheit, dann werden sie daran gehindert und mundtot gemacht und stumm gemacht. Das ist so das Erste. Er ist stumm. Dann erfahren wir an einer späteren Stelle im Text, dass das so geht, schon seitdem er ganz klein ist. Das heißt, das Böse hat einen dauerhaften Einfluss in seinem Leben. Wir erfahren nicht, warum oder wie das möglich war. Wir müssen das einfach so stehen lassen, aber wir wissen genau, was der Teufel mit Leuten macht, die er viele Jahre unter Kontrolle hat. Vor einiger Zeit erlebte ich das bei einer Dokumentation im Fernsehen über Frankfurt, über den Bereich Frankfurt Zoo. Und ein Bericht über die Menschen, die dort leben, die oft drogenabhängig sind. Da war ein Mädchen, die seit über 20 Jahren schwerste Drogen konsumierte. Und sie war jetzt 37 Jahre alt, sie sah aus wie 60. Kaputt gemacht von dieser Droge, geknechtet, in Ketten gelegt. Das macht der Teufel mit seinen Leuten. Und hier bei diesem kleinen Jungen war das ganz furchtbar. Hier heißt es, er führt ihn immer wieder an den Rand des Todes. Also wenn er in Wasser oder in Feuernähe ist, dann ist natürlich so ein Anfall besonders gefährlich, dass der Junge darin ums Leben kommt. Aber das Grausame dieses Geistes zeigt sich nun darin, dass er dieses Kind ja immer weiter leben lässt. Das passiert ja nicht letztlich, sondern er quält ihn. Er setzt ihm Todesangst aus, um ihn dann am Ende doch nicht sterben zu lassen, weil er ihn ja weiterhin braucht. Es ist fast so, als wenn er diesen Jungen als Druckmittel verwendet. Wenn ihr mich verscheucht, bringe ich den um. Wenn ihr mich verscheucht, dann vernichte ich diese Person. Das sind Empfindungen, die Menschen haben können, die unter der Kraft des Bösen stehen. Sie haben Angst davor, in den Bereich Jesu zu treten, weil sie denken, danach wird mein Leben zerbrechen unter dem Anspruch dieser alten Kräfte, die in meinem Leben sind. Und jetzt möchte ich das nochmal ganz klar sagen. Es gibt diese bindenden Kräfte in der Welt, die nicht rational erklärbar sind. Wenn wir das als Gemeinde Jesu nicht mehr wissen oder leugnen und alles ruckzuck entmythologisieren oder medizinisch erklären, dann haben wir als Kirche Jesu ein Problem. Ein Gegner, den man verleugnet oder unterschätzt, der wird noch gefährlicher. Deswegen ist das wichtig, dass wir das erkennen. Das Böse will beherrschen und es hält an seiner Machtposition fest und es wird diese Position nicht freiwillig aufgeben. Dieser Gegner, mit dem es dann auch Jesus zu tun bekommt, das wird mir immer klarer, das ist kein schlappes Nachtgespenst mit Bettlaken, sondern das ist eine existente, zerstörerische Kraft. Im griechischen Text heißt es hier wörtlich, dieser Geist triezte den Jungen. Im Griechischen heißt das ganz ähnlich, triezei. Das ist ein Quälgeist. Diese Kraft beherrschte den Jungen von vorne bis hinten. Und selbst als Jesus vor ihm zu stehen kommt, hält dieser Geist noch an seinem Besitz fest und will nicht gehen, bis ihm Jesus aber sowas von ganz klar eine Ansage macht, da muss er weichen. Und das zeigt die Anspruchshaltung des Bösen auf dieser Welt. Der Teufel sagt, das ist mein Reich. Und von ein paar dahergelaufenen Jüngern lasse ich mir meine Beute nicht so schnell ausspannen. Das ist das, was uns an diesem Text beunruhigt. Wir spüren, so einfach geht das nicht. Da muss jemand mit einer klaren Autorität kommen. Und die Jünger sind von der Gegenwehr dieses Geistes völlig überrumpelt. Seine Hartnäckigkeit, die ängstigt sie. Dieser Widerstand, der ängstigt sie. Aber ich möchte euch was sagen. Immer, wenn wir anfangen, gute Schritte zu gehen im Glauben, wir haben 2020 wieder einen Neujahrsanfang und ich weiß, dass sich einige von euch was vorgenommen haben. Leute, da geht es um eine geistliche Dimension. Immer, wenn wir uns etwas vornehmen, in die richtige Richtung zu tun, kommt der Widerstand. Dann kommt der Widerstand. Weil der Teufel das Gebiet nicht einfach so abtreten wird. Und deswegen dürfen wir nicht überrascht sein, das Böse verteidigt sein Revier. Und dem können wir und dürfen wir nicht im Trainingsanzug begegnen, sondern darauf müssen wir mit Glauben und Gebet reagieren, sozusagen mit der Waffenrüstung Gottes, mit Jesus an unserer Seite. Und jetzt sehen wir etwas von dieser Kraft Jesu. Was sagt er, als er in diese Situation hineinkommt? Er sagt, bringt den Jungen zu mir. Bringt ihn zu mir. Und hier vielleicht liegt hier das Kernelement dieser Geschichte. In dem, was die Jünger in diesem Moment taten, fehlte die Gegenwart Jesu Christi. In Markus 6 war das alles noch ganz gut gelaufen. Da waren sie schon mal unterwegs und hatten für Menschen gebetet, aber da war Jesus bei ihnen. Und das ist hier ein maßgeblicher Unterschied. Jesus ist in diesem Moment nicht hier und die Jünger merken plötzlich, dass sie völlig verängstigt sind und dass ihnen der Glaube fehlt, dass da keine Durchsetzungskraft ist und kein Gebet. Und wir könnten jetzt denken, was ist mit diesen Jüngern los? Aber beachtet oder denkt nochmal dran, dass der Heilige Geist noch nicht ausgeschüttet war. Sondern in diesem Moment, als das passiert, tut die Abwesenheit, die körperliche Abwesenheit von Jesus richtig weh. Es ist derjenige da, der ihnen eigentlich zu allem die Kraft gibt. Der fehlt. Und dann wird's eng. Und das ist übrigens bis heute so. Wenn Jesus nicht bei uns ist, wenn wir nichts im Gebet empfangen haben, wenn wir nicht in seiner Vollmacht handeln, da wird es eng. Das gilt für alle Dinge im Reich Gottes. Glaube ist im neutestamentlichen Sinne keine Kraft, die aus dir selber kommt. Und wenn du noch so begabt bist und noch so selbstbewusst und noch so mit so einer Autorität meinst, auftreten zu können, das wird angesichts solcher Kräfte nicht reichen, sondern der Glaube im neutestamentlichen Sinne hat einzig und allein mit Jesus Christus zu tun. Wir müssen ihn empfangen. Er ist ein Geschenk. Es geht um Vollmacht. Denk nochmal an Abraham, den nennen wir den Vater des Glaubens nach dem Neuen Testament. Und er glaubte dem Herrn, obwohl alles danach aussah, als dass er niemals Vater werden könnte. Aber er hielt daran fest, er erlebte auch Zweifel, er ist auch gescheitert. Aber am Ende hielt er an etwas fest, was eigentlich völlig irrational war. Warum konnte er das? Weil Gott es ihm geschenkt hat zu glauben. Der Glaube ist eine Gabe Gottes. Es gibt zwei Begriffe im Alten und im Neuen Testament, die das so schön veranschaulichen. Das hebräische Wort für Glauben ist Aman, also sich festmachen in Gott. Das tun wir, wenn wir Amen sagen. Wir machen uns fest in Gott. Im Neuen Testament ist es der Begriff Pistis, Vertrauen. Und bei beiden geht es um eine übernatürliche Gabe, die wir empfangen müssen, wenn wir scheinbar chancenlos sind. Glaube niemals, dass es bei dem Glauben um deine Anstrengung geht. Dann hast du schon verloren. Es geht um das Geschenk des Glaubens, um eine übernatürliche Kraft. Und genau diese Kraft hatten die Jünger in diesem Moment nicht. Und wenn ich das richtig sehe, dann gibt es hier in diesem Text tatsächlich so eine kleine Note, die ist sehr kritisch gegenüber allen Leuten, die meinen, dass sie schon haben. Gegenüber geistlichen Leitern. Wir konzentrieren uns bei dieser Geschichte ja sehr schnell auf den schwachen Glauben des Vaters. Ist euch das auch so gegangen? Wir sehen den Vater, aber in Wirklichkeit ist er der Einzige, der am Ende dieser Geschichte Glauben aufbringt, und zwar auf einem hohen Niveau. Die, die ungläubig sind, das sind die Führer der damaligen Zeit. Es sind die spirituellen Riesen, die einen Glauben in Mausgröße haben, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Nicht immer sind die Leute da vorne, die mit dem großen und starken Glauben. Glaub mir, es gibt viele Pastoren, ich bin selber einer, und Gemeindeleiter und Ältesten, die selber vergessen haben, dass es diesen übernatürlichen Glauben braucht, um Gemeinde zu bauen. Manche glauben nicht mehr an die Möglichkeit des Handelns Gottes. Andere sind zu ängstlich und zögerlich geworden, um ihre Gemeinde aus der Komfortzone rauszuführen in das unsichere Territorium des Glaubens, weil sie nicht mehr daran glauben, dass Jesus den Unterschied macht. Denn ist der Glaube flöten gegangen, die verwalten, mehr tun sie nicht. Und wenn dann Widerstände kommen, dann brechen wir ein. Das Reich Gottes aber basiert auf Glauben, weil der Glaube auch eine Geistesgabe ist. Ich bin daran neu erinnert worden. 1. Korinther 12, Vers 9. Wusstet ihr das noch? Der Glaube ist eine Geistesgabe. Der muss uns geschenkt werden und er wird manchen auf besondere Weise geschenkt. Das sind Leute, die sich nicht entmutigen lassen durch Umstände. Die stehen wie ein Fels in der Brandung und die sagen, jawohl, bei euch in der Familie sieht es nicht gut aus, aber Gott ist mächtig. Und dann sprechen die ein Gebet und das ist vollmächtig, nicht weil sie selber stark sind, sondern weil sie die Gabe des Glaubens und des Vertrauens haben. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert, als Jesus kommt. Da kommt Bewegung in die Sache. Und es gibt deswegen auch sofort eine heftige Reaktion dieses Geistes. Der wusste nämlich, jetzt sind die Spielchen vorbei. Nun kommt eine Autoritätsperson und als sie ihm das Kind bringen und dieser böse Geist Jesus wahrnimmt, da schüttelt er den Jungen in heftigen Krämpfen und der fällt zu Boden und krümmt sich und wälzt sich mit Schaum vor dem Mund. Das ist fast so, als würde das Böse nochmal alle Macht demonstrieren. Aber jetzt trifft er auf die Macht des Glaubens. Er trifft auf die Siegesmacht des Glaubens, auf die Macht von Jesus. Der Vater, als er Jesus sieht, da kommt nochmal so ein Keim von Hoffnung in ihm auf. Und er sagt, hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Und dann fragt Jesus ihn, was soll das heißen, wenn ich kann? Alles ist möglich dem, der glaubt. Wisst ihr, diese drei Zeilen, die bräuchten eine Doktorarbeit. So komplex sind diese Verse und daran werde ich mich nicht versuchen. Für einen ganz kleinen Moment kommt es einem ja fast so vor, als würde Jesus sagen, es kommt eigentlich noch nicht mal auf mich an, sondern nur auf den Glauben. Man muss dran glauben, dass das richtig wird. So ein bisschen wie bei Star Wars. Manche sind ja gerade im Kino unterwegs. Bei Star Wars, der Yoda und Luke Skywalker mit der Kraft der eigenen Gedanken bewegen sie bestimmte Dinge und können vielleicht auch ein Kind heilen. Natürlich ist das nicht gemeint. Sondern ich verstehe es so, dass Jesus sagt, mein Lieber, ich kann deinen Sohn gesund machen, aber ich möchte, dass du Vertrauen fasst zu mir. Und dafür ist dein Glaube wichtig. Man könnte ja sagen, der ist unwichtig. Der Vater will auch gar nicht glauben. Der sagt, wenn du es kannst, dann heile ihn. Ist mir eigentlich egal, wer das tut. Hauptsache gesund. Aber Jesus sagt, nee, Moment, mir ist dein Glaube wichtig an mich. Du musst nach all deinen Enttäuschungen hier im Angesicht der unsichtbaren und der sichtbaren Welt, vor den Zeugen, die hier stehen, Gott vertrauen, dem Sohn Gottes, Jesus Christus, vertrauen. Und du musst es für deinen Sohn tun, der das nicht selber kann. Du musst das für deinen Sohn tun, aber mit ehrlicher, aufrichtiger Herzen. Und ich kann mir vorstellen, wie die ganze Enttäuschung dazu hervorkommt aus dem Vater und wie Jesus ihm vielleicht zusprechen möchte, ich kenne diese Enttäuschung in deinem Leben. Ich weiß, wie oft du gebeten hast und es ist nichts passiert. Und ich kenne auch deine verzweifelte Liebe für deinen Sohn. Aber du musst dich nun im Glauben nochmal aufraffen und ganz auf mich werfen. Alles, Werf alles im Glauben auf mich. Weil Jesus verteilt nicht seine Zuwendung wie so ein Gratispröbchen für eine Werbeaktion, sondern es kommt ihm darauf an, dass er in Beziehung zu uns treten kann. Dass das Wunder uns verändert. Dass wir anfangen, unser ganzes Leben mit ihm zu führen und zu verbringen. Nicht so schnell die Heilung abholen, sondern erkennen, dass im Namen von Jesus die Autorität nicht nur für eine Heilung liegt, sondern dafür ein Leben zu führen, das gesegnet ist. Und in diesem Punkt sagt der Vater diese wundervollen Worte. Er sagt, ich glaube, aber hilf mir, meinen Unglauben zu überwinden. Was für Worte. Weiser kann man es nicht sagen. Und die Antwort zeigt, dass er das Problem genau erkannt hat. Nicht nur sein Sohn bedarf der Hilfe und Heilung, sondern auch sein Herz, sein Glaube braucht Heilung. Ihm ist komplett der Glaube verloren gegangen. Und wir können wieder mal etwas Sonderbares beobachten, was man häufig bei Jesus sieht. Jesus heilt einen Menschen, aber eigentlich heilt er alle darum auch. Drumherum. Alle drumherum werden auch verändert durch das, was passiert. Die Theologen, die drumherum stehen, die Jünger, das Volk und natürlich auch der Vater. Nur im Namen von Jesus liegt die Macht, das Böse zu überwinden. Und wir brauchen, um diesen Glauben zu fassen, die Kraft des Heiligen Geistes. Hilf mir, dass ich glauben kann, schreit er in seiner Not. Wisst ihr, dass alle großen Geschichten im Reich Gottes mit solchen ausweglosen Situationen angefangen haben? Alle. Ich erzähle euch mal eine, die hier kurz vor unseren Toren gespielt hat. Manchmal vergessen wir gerade diese Geschichten, wie Bethel gegründet wurde. Der Gemeindepfarrer Friedrich von Bodelschwing und seine Frau, die haben im Januar 1869 innerhalb von 12 Tagen alle 4 Kinder verloren. Durch Stickhusten und durch Lungenentzündung. In 12 Tagen 4 Kinder verstorben. Und im Sommer danach sind sie völlig am Ende mit ihrem Leben. Und sie können kaum das Haus verlassen. Da erreicht sie eine Abordnung aus Bielefeld und die kommen mit dem Vorschlag, wenn sie die Kraft wieder haben, dann könnten sie sich doch nach Bielefeld aufmachen und dort eine Wohngemeinschaft gründen für 5 epileptische Menschen. Und als Bodelschwing diese Einladung hört, dann nimmt er die Besucher mit auf den Friedhof und dann zeigt er ihnen die 4 Kindergräber und dann sagt er, von denen hier können wir uns nicht trennen. Von denen hier können wir uns nicht trennen. Und dann gehen die Männer unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Aber in den kommenden Wochen, in dieser Zeit des tiefen Schmerzes, da beginnen die beiden jeden Tag zu beten. Obwohl sie sich keine Sekunde danach gefühlt haben. Sie beginnen zu beten. Mitten hinein in den Zweifel und in die Traurigkeit und in die Vorwürfe Gott gegenüber. Und Gott schenkt ihnen den Glauben zurück. Das ist ein wortwörtliches Zitat hier. So hat Bodelschwing das gesagt. Mir wurde der Glaube zurückgeschenkt, sodass sie dann nach einem Jahr so weit sind, nach Bielefeld zu gehen. Und sie haben dort die Sorge für 5 epilepsiekranke Menschen übernommen. Und von da an strömten aus ganz Deutschland Kranke herbei. Und es wurde ein neues Haus gebaut, Bethel, das Haus Gottes, um eine neue Heimat zu schaffen. Und Bodelschwing hat gesagt, ich möchte eine Gemeinschaft aufbauen, in der jede Kraft noch verwertet werden kann, weil jedes Leben wertvoll ist. Ist das nicht wundervoll? Und ich möchte dir das heute Morgen zusagen. Es gibt im Leben glaubender Menschen Phasen großer Überforderung. Und da können wir nicht mehr glauben, aber wir können schreien, was dieser Vater geschrien hat. Nämlich, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Gott kann uns schenken, dass wir neue Hoffnung bekommen und wieder aufstehen und weitermachen können. All das ist nur möglich, wenn wir das Gebet suchen. Und damit schließt diese Geschichte und auch Jesus seine Lektion für die Jünger. Warum konnten wir nichts tun, fragen die Jünger ihren Herrn. Und er sagt ihnen, weil euch das Gebet gefehlt hat. Und in etwas jüngeren Handschriften, da steht auch noch, das Gebet hat euch gefehlt und Fasten. Das ist auch interessant. Da tritt an die Seite des Glaubens und Betens noch die geistliche Disziplin. Egal, entscheidend ist, am Berghang dieser Welt, wenn wir da Gemeinde bauen wollen, im Elend und in der Not, dann benötigen wir Ausdauer. Wir müssen aufhören, uns und uns den Kampf, in dem wir stehen, als so einen einzigen leichten Siegeszug vorzustellen. So ein Gebet, das reicht, mal so eben kurz, sondern das Böse will Boden behalten. Und deshalb ist das Kommen aus dem Gebet das Allerwichtigste. Komplexe Situationen brauchen Gebet, wiederholtes Gebet. Und es kann sein, dass ein Gebet nicht reicht, dann beten wir weiter. Dann beten wir nochmal, bis etwas geschieht. Denn wenn das Böse Einfluss hat im Leben eines Menschen, das habe ich manchmal beobachtet, dann besetzt es ein ganzes System. Es sitzt an Schaltstellen und dann muss man manchmal mehrfach nachfassen, damit die Knotenpunkte gelöst werden können. Das heißt nicht, dass die Macht des Bösen nicht gebrochen wäre auf den Namen Jesu. Das ist geschehen, wenn wir uns auf den Namen Jesu berufen. Aber wir müssen dranbleiben. Wir müssen weiter beten. Und wir dürfen auf gar keinen Fall aufgeben, wenn es Rückschläge gibt und wenn etwas nicht gleich gelingt. Im Gebet vergegenwärtigen wir uns der Macht Jesu und lassen uns Glauben und Vollmacht schenken. Und deswegen sage ich dir heute Morgen, bete nochmal. Bete weiter. Betet gemeinsam. Bringt vor Gott, was euch knechtet und was euch in Gefangenschaft hält. Und ruft den Namen Jesus an. Auf Glauben reagiert unser Herr sofort. Und vielleicht ist das eben dein Gebet heute Morgen auch. Ich möchte glauben, Herr, aber ich kann es nicht mehr. Bitte hilf meinem Unglauben. Dann ist Gebet die richtige Antwort. Das entscheidende Mittel. Das Gegenteil von Ohnmacht, was ist das? Was ist das Gegenteil einer ohnmächtigen Kirche? Ich glaube, das Gegenteil einer ohnmächtigen Kirche ist eine Kirche, die sich zwar ihrer Ohnmacht bewusst ist, aber die in der Macht von Jesus lebt, die ihm begegnet ist und die gelernt hat, auch in seiner Vollmacht zu denken und zu handeln. Eine Kirche, die das nicht tut, die nicht mehr daran glaubt, dass Jesus wirklich handeln kann, die kommt in Schwierigkeiten. Die wird wie die neuen Jünger mit allem überfordert sein. Aber wenn Jesus in ihr lebt, dann erzittert die Erde. Davon bin ich überzeugt. Und das habe ich oft erlebt. Ich habe den Herrn gebeten zum Schluss, Herr, gib mir doch noch ein Beispiel, was passt zum Ende der Predigt. Und es kam nichts. Da bin ich runter, habe den Fernseher angeschaltet. Dann kam Jurassic Park. Ich weiß, ihr denkt, der Pastor guckt so viel Fernsehen. Es gibt einen großartigen Moment in dem Film Jurassic Park, in dem der Paläontologe Alan Grant, der sein Leben der Erforschung von Dinosauriern gewidmet hat, plötzlich einen realen, lebenden, prähistorischen Dinosaurier gegenübersteht. Wenn Sie den Film nicht kennen, es wird zu lange dauern, das zu erklären. Das Wunderbare ist, diese Szene, die Erde erzittert und er fällt völlig überwältigt zu Boden und der Grund liegt auf der Hand. Es ist eine Sache, tausende von Details und Fakten über Dinosaurier zu kennen und ein einigermaßen stimmiges Bild von Dinosauriern zeichnen zu können, indem man zum Beispiel Fossilien oder Knochen sammelt. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn du einem echten Dinosaurier begegnest. Das ist nicht vergleichbar. Davon bin ich überzeugt. Ja, für viele Menschen bedeutet Spiritualität, dass man die Artefakte des Glaubens durchsucht, die irgendwo noch erhalten geblieben sind. In biblischen Tagen, da sahen die Menschen Gott vielleicht noch, da hörten sie seine Stimme noch, da erlebten sie seine unglaubliche, vielleicht manchmal erschreckende Kraft. Aber das war damals. Heute passiert das nicht. Und für die Menschen oder die meisten Menschen heute wirkt das ganze Christentum so, als suchten wir in der Bibel nach so Artefakten und würden über Dinge reden, die es eigentlich gar nicht gibt. Und in Wahrheit kann man nicht glauben an das, was damals passiert ist, sondern die sammeln kleine Fossilien, aber es hat keine Kraft für ihr Leben. Aber das ist nicht die Wahrheit, sondern der Boden kann erzittern unter dem Einfluss von Jesus Christus. Das haben viele von uns heute Morgen hier schon erlebt. Und wenn wir in der Jurassic World da draußen, wenn wir da bestehen wollen, dann reicht kein theoretischer Akademikerglaube, sondern dann musst du dem Dinosaurier selber begegnet sein. Und er ist nicht ausgestorben, sondern er lebt noch heute bei uns. Und dann können wir bestehen, weil der Auferstandene in uns wirkt. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben diesen Vers in diesem Jahr als Leitvers erhalten. Herr, wir wollen glauben. Wir möchten glauben, aber wir sehen auch den Unglauben in uns und den Zweifel, der so oft hochkommt. Und wir sind so oft nicht voller Kraft und voller Energie, sondern lassen uns runterziehen und wir sind verzweifelt und wir sind traurig und wir kommen um in dieser Traurigkeit. Herr, dann wollen wir dich jetzt um etwas bitten, nämlich, dass du dich uns offenbarst.
dass du in unser Herz kommst und dass du dich offenbarst als der lebendige Gott und dass du uns Glauben schenkst, dass wir unser Leben anders sehen können, nämlich unter dem Vorzeichen der Hoffnung und des Sieges, dass wir nicht mehr verzweifeln, sondern dass wir aufstehen und Standing bekommen, Kraft bekommen, standzuhalten. Herr, und du weißt, wer das heute besonders braucht. Herr, rüste du uns aus. Amen.